Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und zunächst einen Blick auf die aktuellen Bestsellerlisten und dann hören wir von einem Schweigen des Wassers. So poetisch wie dieser Romantitel, so knallhart ist der Kriminalfall, den die Autorin Susanne Tägter in ihrem allerersten Roman erzählt. Er spielt im gerade wieder vereinigten Deutschland in einer kleinen Stadt an einem mecklenburgischen See und dorthin lassen wir uns mitnehmen. Susanne Tägter ist unser Gast in dieser Lesart. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und jetzt einen Blick wieder in die aktuellen Bestsellerlisten hier in der Lesart. Und heute geht's mal ins Wasser mit einem Erfolgsbuch der Extremschwimmerin Nathalie Pohl. Letzte Woche ist es erschienen und gleich in die Sachbuchcharts des Spiegel eingestiegen. In dem Band erklärt Nathalie Pohl zum Beispiel, warum sie vor Wettkämpfen abends im Hotel die Kohlensäure aus Colaflaschen schüttelt. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Interessantes. In Im Meer bin ich zu Hause, wie ich meinem Traum folge und allein durch die Ozeane der Welt schwimme. So heißt das Buch in Gänze, das für uns Franz-Paul Helms gelesen hat, neuer Kollege aus der Redaktion. Hallo Franz.
Hallo.
Im Titel steckt ja schon viel Information. Worum geht's denn in dem Buch genau?
Ja, sie will die sogenannten Ocean Seven absolvieren, ein ganz berüchtigtes Langstreckenschwimmen, bei dem es darum geht, Meerengen auf 7 Kontinenten zu überqueren. Und der Ärmelkanal zwischen Frankreich und Großbritannien, der ist mit 34 Kilometern sogar nur die zweitlängste Strecke. Alle Meerengen zu durchschwimmen, das haben vor Nathalie Pohl tatsächlich nur 7 andere Frauen geschafft. Ja, und wenn man sich die Regeln anschaut, dann versteht man auch warum. Trotz Wassertemperaturen von 14 Grad trägt Pohl nur Badeanzug und Badekappe. Sie schwimmt bis zu 15 Stunden durch und so richtige Pausen sind auch nicht erlaubt. Und im Buch, da begleiten wir Pohl bei ihren ersten Schwimmversuchen als 5-Jährige oder wie sie als Teenager Vokabeln am Schwimmbeckenrand lernt. Und außerdem erfahren wir, dass sie ja so ein Ritual hat vor den Wettkämpfen am Abend im Hotelzimmer. Da schüttelt sie die Cola aus Colaflaschen, denn Cola, die liefert ihr total viel Energie beim Schwimmen, aber natürlich nur ohne die Kohlensäure, denn sonst sammelt sich ja Luft im Bauch. Ja, und natürlich reisen wir mit Nathalie Pohl zu Wettkämpfen auf der ganzen Welt. Wir erfahren, wie sie einmal nach fast 15 Stunden im Wasser kurz vor dem Ziel von einer giftigen Qualle gestochen wird und natürlich trotzdem weiterschwimmt. Also Pohl bricht sich beim Schiffsunfall die Rippen, eine Beziehung geht zu Bruch, sie wechselt ihr Studium, sie nimmt also wirklich alles in Kauf, um die Ocean Seven zu absolvieren.
Jetzt gibt solche Bücher ja schon oft, also so von Extremsportlern. Und man liest es ja auch, glaube ich, ganz gern, immer interessiert. Was glaubst du aber, Franz, was das Buch so erfolgreich macht?
Ja, also in dem Buch geht es ja vor allen Dingen darum, seine eigenen Grenzen zu überwinden. Also auch dann weiterzumachen, wenn man denkt, dass man eigentlich gar nicht mehr kann. Und ich glaube, man muss gar nicht so unbedingt sein halbes Leben im Wasser verbringen, um damit was anfangen zu können. Ich kann mir vorstellen, dass das für Menschen interessant ist, ja, die vielleicht mal einen Kilometer weiter joggen wollen. Oder auch für solche, die einfach gerade viel um die Ohren haben. Die können sich dann nämlich wirklich von Pohls Durchhaltevermögen anstecken lassen. Und dann gibt es auch noch so eine dritte Gruppe. Und ich glaube, zu der würde ich mich auch erzählen, die das Ganze eher aus sicherer Entfernung vom Sofa aus miterlebt.
Zu der Gruppe zähle ich mich auf jeden Fall auch. Aber lohnt sich, das zu lesen?
Ja, also ich finde diesen Einblick in diese Welt des Extremschwimmens wirklich absolut faszinierend. Menschen, die 12 Stunden im kalten Wasser verbringen, sich den ganzen Körper mit Vaseline eincremen. Und wir erfahren zum Beispiel auch, wie Nathalie Pohl einmal beschreibt sie da, wie sie nachts in diesem riesigen Ozean schwimmt und sich ganz einsam fühlt. Und was mir an dem Buch gefallen hat, ist, dass sie nicht versucht, einem ihre Art aufzudrücken. Also es gibt nicht die eine Methode, die eine Trainingseinheit oder Ernährung, um diese Spitzenleistungen zu erreichen. Allerdings muss ich auch sagen, so richtig kennengelernt habe ich Pohl nicht in ihrem Buch. Es gibt zwar immer wieder so ein paar Wandtattoo-artige Floskeln. Also zum Beispiel, man muss im Leben immer einmal öfter aufstehen, als man hinfällt. Okay, aber so richtig verstanden, warum sie schwimmt, warum sie diese extremen Wettkämpfe auf sich nimmt, das habe ich nicht. Trotzdem habe ich das Buch total gerne gelesen und habe bei manchen Etappen wirklich mitgefiebert.
Seit einer Woche auf Platz 11 der Spiegel-Sachbuch-Bestenliste das Buch Im Meer bin ich zu Hause, wie ich meinem Traum folge und allein durch die Ozeane der Welt schwimme. Von Nathalie Pohl und Jan Stremmel als Co-Autor, erschienen im Verlag Gräfe und Unser, 256 Seiten, kosten rund 23 Euro. Lange war sie Juristin, Richterin am Sozialgericht Karlsruhe. Dann zog sie in die Schweiz. Jetzt lebt sie mit ihrer Familie im kalifornischen Palo Alto. Und dort hat sich Susanne Tegter in ein ganz anderes Milieu versenkt, eine ganz andere Gegend, in eine Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern Anfang der 1990er Jahre, wo ein Hamburger Kriminalkommissar versucht, nicht nur einen Mordfall aufzuklären. Davon lesen wir jetzt in Susanne Tegters ersten Roman, Das Schweigen des Wassers. Guten Tag, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Tegter.
Schönen guten Morgen.
Bei Krimis darf man immer nicht zu viel verraten. Es ist bei Ihnen ein realer Fall gewesen, der sich in der ehemaligen DDR zugetragen hat. Das ist Ihr Stoff. Worum ging es da? Was ist da passiert?
In der Realität, ja. Das war ein Mordfall, der sich in einem kleinen mecklenburgischen Dorf zugetragen hat, im Jahr 1979 in Grevesmühlen. Und über diesen Fall habe ich durch einen Zufall gelesen, nämlich im Rahmen einer Reportage einer Journalistin bei der Süddeutschen Zeitung, Renate Meinhof. Und hier fand ich eine sehr interessante Perspektive in diesem Mordfall. Es ging nämlich um den Mord an einer jungen Frau, wo man einen Mann angeklagt hat und beschuldigt hat, der, wie alle wussten, nicht der Täter sein konnte. Also es war bewusst eine falsche Beschuldigung, um die wahren Täter zu decken. Viel mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil wir ja nicht so viel verraten wollen. Aber zumindest hat mich diese Perspektive sehr gereizt. Wie verläuft das Leben von jemandem, dem so etwas passiert?
Ihre Handlung setzt nun 1991 ein, zwei Jahre nach dem Mauerfall, die Wiedervereinigung noch ganz frisch. Warum ausgerechnet dieses Jahr, diese Zeit?
Ja, das kann man vielleicht so ausdrücken, dass im Jahr 1991 die DDR noch so ein bisschen dampft, noch nachwirkt. Und gleichzeitig hat bei den Menschen nach der Wende auch zu der Zeit doch eine gewisse Ernüchterung eingesetzt. Es waren einfach viele Gefühle, Emotionen, die zu der Zeit das Denken und Fühlen beherrscht haben. Und das hat mich interessiert, zumal auch im Jahr danach, also 1992, ja in Rostock-Lichtenhagen, also so der erste größere Brandanschlag auf ein, damals es nannte man Vietnamesenheim, passiert ist. Das heißt, das war eine starke Zäsur. Und ich hatte so das Gefühl, es ist eigentlich gut, wenn ich mein Buch davor ansiedle. Ja, den Blick lenke eigentlich auf diese Umbruchssituation der Wende, die ja im Kriminalfall hier miterzählt wird.
Sie selbst sind Jahrgang 1968, kommen aus Heidelberg, tiefstes Westdeutschland, kann man sagen. Aber Sie haben familiäre Verbindungen in die DDR mit Ihren Eltern, die von dort stammen. Auf welche Weise war denn die DDR Thema bei Ihnen zu Hause?
Ja, das kann man sagen auf vielfältigste Weise. Ich meine, meine Eltern stammen beide aus Neubrandenburg. Und sie sind beide vor Mauerbau aus der DDR geflohen. Mein Vater 1959, meine Mutter 1961. Mit jeweils auch ganz interessanten Fluchtgeschichten. Ich bin also quasi in einer Familie aufgewachsen, in einer, kann man so sagen, mecklenburgischen Familiensituation aufgewachsen, aber in der Nähe von Heidelberg. Und ja, das hat mich total geprägt. Also natürlich auch durch viele Besuche, durch die Verwandten, die noch in Mecklenburg lebten und Ähnliches. Ja, habe ich also vielfältige Kontakte behalten. Und ich merke, dass das eben mein Denken auch und das Schreiben dann irgendwann sehr beherrscht hat.
Man hat nun bei Ihrem Roman das Gefühl, als sei man in einem Film, der in dieser ja schon historischen Zeit spielt, vor 30 Jahren. Alles wirkt ungeheuer plastisch, die Orte, die Straßen, die Restaurants, das Kriminalkommissariat mit diesem alten Linoleum, was die Leute anhaben, wie sie reden auch, die DDR-Eingeborenen in Anführungszeichen und jetzt die Gesamtdeutschen. Wie haben Sie sich hier so eingefühlt, wie hier auch recherchiert? Sie müssen an einem Ort gewesen sein, der Ihrem Tatort, die fiktive Gemeinde Wächtershagen, irgendwie sehr gleicht.
Ja, also ich habe tatsächlich in Neubrandenburg hauptsächlich recherchiert und auch vieles übernommen aus dem Stadtbild, aus der Stadthistorie. Ja, also das Wort, das Sie benutzt haben, wie haben Sie sich eingefühlt? Ich denke, da steckt viel drin. Also das ist viel Gefühl mit dabei, weil ich natürlich vieles auch mitbekommen habe. Ich war ja zu DDR-Zeiten und auch kurz nach der Wende schon in Neubrandenburg gewesen. Das ist natürlich alles lange her. Aber diese Atmosphäre, die habe ich doch irgendwie im Blut noch gehabt. Also ich fühlte das noch. Und dann habe ich mich eben unterhalten mit Menschen, manchmal einfach Zufallsbekanntschaften und auf der Straße oder man kommt ins Gespräch. Und dann bin ich natürlich im Stadtarchiv gewesen. Ich habe tatsächlich mir die ganzen alten Zeitungsjahrgänge bringen lassen. Und das ist so interessant gewesen, was man aus diesen alten Zeitungsberichten und auch der Sprache, die man damals benutzt hat. Also ich spreche von 1980 und dann auch 1991, 92, was man da alles rauslesen kann und erfahren kann über das, was in den Köpfen der Menschen auch vor sich gegangen ist.
Ich meine, so entsteht ja auch über den Kriminalfall hinaus so ein Epochenporträt. War das von Anfang an auch Ihre Absicht, also jetzt nicht nur Krimispannung zu erzeugen, sondern auch diese Schilderung von Zeit?
Ja, also ich denke, das war schon meine Absicht. Also ich wollte auf jeden Fall diese Umbruchgesellschaft und Situation miterzählen. Denn das ist ja das eigentlich Interessante. Was hat das Regime mit den Menschen gemacht, mit den ganz normalen Menschen? Und das wird ja auch an der Person von dem Bootsverleiher Sigmar Eck, der am Anfang des Buches ermordet wird und durch den ja alles dann ins Rollen kommt. Durch den wird das wirklich miterzählt. Und zum anderen bin ich jemand, ich lese auch gerne mal Nicht-Kriminalromane. Also ich mag es einfach, wenn Bücher so eine zweite Ebene haben. Und das finde ich, das gehört für mich dazu. Das muss sein. Ich habe hier eben auch versucht, die Ermittlerfigur ein bisschen einzubringen, um diese zweite Ebene zu eröffnen. Ja, also der Ermittler Arno Groth, Kriminalhauptkommissar, ist auch sehr literaturinteressiert. Und er sagt, er verrennt sich auch mal im Fiktiven. Und das ist im Prinzip genau das, ja, dass er das Tor öffnen will zur zweiten Ebene des Falles. Und dieses Thema, das ist für mich sehr wichtig gewesen. Ja.
Literarisch interessant ist auch die Aufteilung in zwei Perspektiven, finde ich. Zum einen ist das die Sicht des ermittelnden Kommissars Groth. Er ist so ein nach Wächtershagen versetzter Hamburger, doch eine sehr gebrochene Gestalt. Das literarische Interesse haben Sie schon erwähnt. Er liest nämlich Kafka zum Beispiel. Und zum anderen gibt es aber eine junge Kellnerin, die gleich mit beiden Mordopfern zu tun hat. Vorsicht, nicht spoilern. Wie hat sich diese Aufteilung ergeben auf diese zwei Erzählebenen?
Ja, ich denke, durch die Figur der Kellnerin, die ein bisschen mysteriös ist am Anfang, weil sie auch starkes Interesse an dem Altfall hat, die kam einfach mit hinein, weil ich auch fand, dass die Opferperspektive hier mit dazukommen muss. Denn also um nochmal auf diesen sogenannten Cold Case aus dem Jahr 1979, 1980 zurückzukommen, da wurde ja damals noch in der DDR, also wir sprechen hier über den realen Fall, der mich inspiriert hat, wurde ja gar nicht wirklich ermittelt. Das heißt, da ist wirklich eine Familie gewesen, deren junge Tochter ermordet wurde und man hat ihn nie den wirklichen Täter präsentiert, obwohl man ihn kannte, wohlgemerkt. Und diese Perspektive, diese tiefe Enttäuschung und was das auch aus einem Leben macht, das wollte ich gerne aus Sicht der Kellnerin, ohne jetzt genau zu sagen, wie ihre Beziehung ist, aber aus Sicht dieser Figur miterzählen.
Und dann erzählen Sie auch, nicht unbedingt üblich im traditionellen Krimi, aber ein ganz cleverer stilistischer Einfall, wie ich finde, im Präsens. Was bringt das?
Ja, das Präsens, finde ich, bringt eine Unmittelbarkeit. Also man ist plötzlich mittendrin in der Szene. Es hat auch ein bisschen den Effekt, dass sich das filmisch vor dem Auge abrollt. Also ich kenne das Präsens hauptsächlich aus so der Young Adult Literatur, die ja jetzt im Moment auch zunehmend erfolgreich wird und finde das eigentlich spannend. Also ist per se für mich schon immer ein sehr nahes Erzählen. Und als ich das ausprobiert habe, war für mich ganz klar, nein, das ist der Ton, den ich gerne haben möchte im Buch. Ja, auch um die Zeit näher zu bringen, denke ich.
Auf jeden Fall merkt man in diesen stilistischen Details, dass Sie schon eine Autorin mit Erfahrung sind. Sie haben auch schon zwei Literaturpreise gewonnen für Kurzgeschichten jeweils. Wie war das jetzt aber nun mit diesem ersten Roman mit über 300 Seiten doch ein ganz gewichtiges Buch. Wie lief diese Arbeit?
Ja, ganz anders als die Kurzgeschichten. Man verliert irgendwann im Verlauf des Schreibens den Überblick, habe ich festgestellt. Also ich bin auch sehr intuitiv. Also ich bin jetzt nicht diejenige, die jedes Detail im Vorhinein festlegt und sich dann so von Szene zu Szene vorarbeitet, sondern ich habe da auch viel Raum für Ideen unterwegs, also für Intuition quasi gelassen. Naja, und als ich dann das Ganze vor mir hatte, da merkte ich muss noch mal drüber gehen und man verliert sich so ein bisschen. Aber das ist vielleicht auch ganz gut, weil ich glaube, dass dadurch eben auch Nuancen in das Schreiben, in das Geschriebene hineinkommen, die man sonst gar nicht ja irgendwie aus sich heraus produziert hätte.
Ja. Sie sind ausgebildete Juristin, Frau Tegter, und das ist nicht selten als Hintergrund für kriminalistisches Talent. Also es gibt etliche Juristen unter den deutschen Krimi-Autoren. Hilft das eigentlich? Macht das einiges leichter?
Gute Frage. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ja, weil es gibt tatsächlich sehr viele Juristen unter den Krimi-Autoren und Autorinnen oder überhaupt Autoren und Autorinnen, sollte ich sagen. Das ist in allen Bereichen so. Man schreibt natürlich sehr viel im Juristischen. Man erlebt, glaube ich, auch viel, weil man nah dran ist an den Menschen. Und das ist in jedem Beruf so. In meinem Beruf war das ganz besonders so. Ich war ja in einem Sozialgericht, wo man viel mit medizinischen Sachverhalten zu tun hat, weil es so um Erwerbsminderungen und Ähnliches geht und man die Leute eben auch in einer Krisensituation erlebt. Ja, wie geht's weiter? Ja, das sind oft Leute, die so ein bisschen in dem Moment ganz unten sind und das schärft natürlich den Blick für solche Figuren. Also so gesehen für mich kann ich auf jeden Fall sagen, dass mir das sehr geholfen hat.
Am Ende des Romans wissen wir zwar, wer der Täter, die Täter sind, aber es klicken keine Handschellen. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt, oder?
Ja, also ich denke, die Geschichte geht weiter. Ich bin im Moment dabei, weiter zu schreiben. Die Geschichte, finde ich, sollte aber auch tatsächlich an dem Punkt nicht zu Ende sein. Denn es geht ja genau darum, eine Leerstelle zu lassen. Das ist ein bisschen auch, sagen wir mal, eine Metapher für unseren Umgang und die Aufarbeitung mit der DDR-Vergangenheit, ja, da ist ja auch noch einiges offen. Und so gesehen fand ich, passte das ganz gut. Man erfährt aber schon, wer es war. Das möchte ich auch ganz deutlich sagen. Auch wenn keine Handschellen klicken.
Vielen Dank, Frau Tegter, für Ihren Besuch bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute Ihnen.
Vielen Dank und danke für die Einladung.
Und das Schweigen des Wassers, der Roman von Susanne Tegter, ist jetzt ganz frisch im Tropenverlag veröffentlicht, seit 3 Tagen in den Buchläden. 336 Seiten der Umfang, 17 Euro der Preis.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da schauen wir heute in das neue Buch einer ganz berühmten Autorin, Sibylle Berg. Sie gilt als literarisch echt hartes Kaliber, hat hammerharte Romane und Theaterstücke veröffentlicht, schreibt zuverlässig krass, komisch, bitter und zärtlich, wie es in der Kritik mal hieß. Und so eingestimmt bin ich nun sehr gespannt, was nun Kim Kindermann aus unserer Lesart-Redaktion über die jüngste Tat der Schweizerin erzählt. Es ist nämlich ein Comic-Roman für junge Menschen ab 10 und heißt Mein ziemlich seltsamer Freund Walter. Grüß dich, Kim.
Hallo.
Ja, was ist denn dieser ziemlich seltsame Freund Walter für einer?
Es ist ein Außerirdischer, einer, der mit einem sehr komplizierten Namen, den kein Mensch aussprechen kann, hier gelandet ist. Und er trifft auf eine 10-Jährige, die es nicht so ganz schön im Leben hat, Lisa. Die ist sehr unglücklich, aber ein großer UFO-Fan und immer auf der Suche. Und sie forscht halt nachts immer und sucht nach außerirdischem Leben und prompt stößt sie auf Walter und die Landung seines UFOs, das ein bisschen aussieht wie ein Miele-Staubsauger an der Stelle. Jedenfalls, die beiden treffen sich, machen sich gemein. Das Mädchen nämlich ist, wie gesagt, nicht besonders froh ansonsten außer ihrer Leidenschaft. Sie hat keine Freunde, ihre Eltern sind ein bisschen verwahrlost, sind arbeitslos, hängen rum. Und Lisa ist eigentlich damit beschäftigt die ganze Zeit, dass die Fassade noch zu wahren, sodass sie nicht wegkommt in Heim. Das ist ihre größte Angst. Und jetzt treffen sich diese beiden.
Das hört sich ein bisschen an wie Alf kommt auf die Erde und mischt den Walter nun die Erdlinge oder seine Umgebung aufhört. Was erlebt denn die Lisa mit ihm?
Ja, Walter ist ein Glückstreffer für Lisa, anders kann man das nicht sagen. Denn der ist ein netter Außerirdischer auf seinem Planeten. Da gibt es nur Kuscheln, Spielen und Zuversicht. Und deswegen ist er ein bisschen erschrocken über die Menschen und ihren Umgang miteinander. Er sagt dann auch an so einer Stelle, es heißt ja, dass ihr Fremde nicht mögt. Also das will er alles ändern. Und jetzt ermuntert er das Mädchen. Also er nimmt sich ihre richtig an. Er begleitet sie auf den Weg zur Schule. Da wird sie zum Beispiel immer geärgert von so einer jungen Männergruppe, die eigentlich verkappte Rapper sein wollen und sich jetzt eben an dieser fast 9-Jährigen abreagieren. Und da ermuntert er sie, die so anzugehen, dass die wirklich erschrocken sind und sie dann in Ruhe lassen. Und so macht er das immer weiter. Er zeigt ihr, was musst du tun, wie guckst du auf die Welt, wie guckt die Welt auf dich. Und so kommt das zu einem richtig schönen Happy End und ein richtig glückliches Kind ist am Ende rausgekommen.
Aber Mobbing in der Schule höre ich da raus, Kim. Ich meine, da könnte ich mir vorstellen, dass jemand wie Sibylle Berg nun voll auf Touren kommt mit ihrem ätzend scharfen Blick und Humor. Wie erzählt sie das denn jetzt für doch ja ein ganz anderes Zielpublikum?
Ja, das ist verrückt, weil einerseits passt das, was du da sagst, total gut auf das Buch auch. Aber ich fand, das war fast ein leichter Ton, in dem sie das erzählt. Sie sagt einfach, so ist es. Und sie nimmt dieses Mädchen so sehr gekonnt in den Fokus und sie nimmt sie auch ernst. Und sie zeigt auch, dass hier sind wirklich schlimme Probleme, die hier sind. Und sie macht sehr, sehr schnell klar, das ist nie die Schuld eines Kindes, wenn das Leben so läuft. Und ich finde, das war so der Moment, wo sie mich so, das ist sehr früh am Anfang, wo sie mich so gepackt hat, wo ich so dachte, wie schön. Weil letztendlich übernimmt Walter die Rolle der guten, der verständnisvollen Eltern. Er hört ja Lisa zu, er ermuntert sie, er erklärt, was schief läuft und er hilft ihr eben so, in der Welt zurechtzukommen, inmitten einer Welt von Ungerechtigkeit, Missmut und eben Einsamkeit. Und das ist natürlich schon mal ganz toll. Und dann kommt dazu der Schreibstil. Sie macht es nämlich aus mehreren Perspektiven. Mal erzählt Lisa selbst, dann wieder kommt es zu Dialogen zwischen Lisa und ihren Mitschülern oder den Mobbern oder dann eben Walter. Und dazwischen kommen dann eben so kurze Texte, die uns Lesende dann selbst ansprechen. Also eben genau dieses, ein Kind ist nie schuld. Das macht sie mit so einem Einschubtext. Die sind auch immer unterschiedlich dick gedruckt. Und insofern ist das ein ganz dynamisches Buch, das einen gleich ganz schnell gefangen nimmt.
Kommen wir mal zur Comic-Seite. An ihrer Seite hat die Sibylle Berg den Illustrator Julius Tyson. Der ist noch ganz jung, ein Newcomer. Wie bebildert er denn diesen Text? In welchem Stil und welchen Farben muss man sich das vorstellen?
Also ganz freche Zeichnungen, sehr lustige Zeichen, alles schwarz-weiß. Und dadurch, dass die Texte so dynamisch sind, also in ihrer Druckstärke schon sind. Und dann kommen jetzt diese Figuren von dem jungen Illustrator dazu. Das sind eigentlich hauptsächlich Figuren, die durch ihre Gesichter bestechen. Die haben ganz dicke Knollnasen, riesige runde Augen und Münder, die so mal ganz groß und mal ganz klein sind. Also eigentlich sehr schlicht. Aber dadurch, dass sie auch lustig sind, nehmen sie dem Thema so ein bisschen die Härte. Sie sorgen eben für Dynamik. Und mir hat sehr gut gefallen, dass es zum Beispiel auch, wenn es so Dialoge gibt, dass sich dann sieht man nur die Köpfe. Und dann auf der nächsten Seite ist wieder ganz groß der Mobber dargestellt, der dann so fast übergroß über die kleine Lisa sozusagen sich beugt. Und das macht das Ganze sehr leicht, sehr gut gängig und blätterbar. Also es ist so ein richtiges Buch. Ich möchte das ja gar nicht sagen, weil ich von Lesemuffeln ja gar nicht so viel halte. Aber das ist tatsächlich ein Buch. Ich glaube, da kriegt man jedes Kind in 3 Sekunden mit.
So, Kim, aber was halten wir denn schließlich in Händen? Einen Sibylle Berg-Roman in Jugendfassung oder einen kindgerechten Comic mit wichtigen, ernsten Themen, geschrieben von einer, ja, gewissen Sibylle Berg?
Ja, es ist ein bisschen beides, möchte ich sagen. Es ist halt toll, dass dieser große Name, diese tolle Sibylle Berg, sich so ein Thema annimmt. Das ist ja ursächlich ein Theaterstück gewesen, das muss man vielleicht auch sagen, das 2014 das erste Mal aufgeführt worden ist. Das hat sie jetzt 10 Jahre später sozusagen in Buchform gepackt. Und dass sie sich traut, das eben in so eine Comicform zu machen, das ist wunderbar, das ist super gelungen. Und für mich ist mein ziemlich bester Freund Walter so eine moderne Mischung aus E.T., was vor allem ein bisschen daran liegt, dass in Walters Finger eben auch alle Informationen über seinen Heimatplaneten untergebracht sind und dass er auch ein bisschen an das Sams erinnert. Das liegt vor allem an der Latzhose, die ihm der Illustrator verpasst hat und das Stirnband. Und das ist eine sehr schöne, sehr eingängige, sehr warme Geschichte und tatsächlich muss man sagen, ein zärtliches Buch. Das haben Sie vorhin gesagt, hätte ein Kollege oder eine Kollegin über Sibylle Berg geschrieben. Und ich finde, das ist dieses Buch hier auch eins, das eben Mut macht, das Kindern Mut macht, das ihnen auch ermöglicht, mal die Blick den Blick auf sich selbst zu ändern und uns alle aber ermuntert dazu, ein bisschen besser aufeinander aufzupassen.
Mein ziemlich seltsamer Freund Walter. Der Comicroman von Sibylle Berg ist jetzt im Fischer Sauerländer Verlag veröffentlicht, illustriert von Julius Theissen, wie gesagt, mit 144 Seiten für 19,90 € ab 10 Jahren empfohlen. Kim Kindermann hat uns den Band vorgestellt. Schönen Dank dir dafür.
Straßenkritik.
Ja, mein Name ist Gerhard Schmidt. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, hieß Das Ende der Megamaschine von Fabian Scheidler. Und ja, es geht so darum, ja, wie hat sich die Welt entwickelt, also die Industrialisierung, der Kapitalismus und so. Und dass wir halt jetzt gerade beobachten, dass das Ganze an Grenzen stößt. Und ich fand das Buch sehr interessant. Es beschreibt so ein bisschen, warum die Menschheit so tickt, wie sie eben tickt. Macht ein bisschen Prognosen, wie das weitergeht. Und ja, aber das liegt halt an uns, wie es ausgeht. Ne?
In Wien treffen wir in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Auch Gerhard Schmidt ist mit dabei, der uns dieses Sachbuch ans Herz legt von Fabian Scheidler. Das Ende der Megamaschine. Geschichte einer scheiternden Zivilisation. Erschienen im Promedia Verlag mit 272 Seiten für rund 20 €. Und nun ist wieder Zeit für unsere literarischen Empfehlungen von unseren Freunden und Freundinnen aus dem deutschen Buchhandel. Und immer gerne rufen wir in Wiel in Nordrhein-Westfalen an, wo Mike Altwicker die Buchhandlung Hansen und Kröger leitet. Er ist am Telefon. Guten Tag, Altwicker. Schön, dass Sie wieder Zeit haben.
Hallo.
Wie geht's Ihnen? Auch schon mit einem Bein in Leipzig auf der Buchmesse? Fahren Sie hin?
Ja, der Koffer ist schon gepackt und ich bin tatsächlich von morgen Nachmittag an vor Ort und bleibe auch bis Sonntag, weil ich am Sonntag, und das fand ich ganz spannend, Ihren Studiogast kennenlerne. Susanne Tägte, da werde ich eine Lesung moderieren auf der Leipziger Buchmesse und das wird mit Sicherheit sehr spannend.
Ah, ist ja ein
werden.
Ding. Müssen Sie sie grüßen, ne, von
ja,
uns, ne?
Ja,
jedenfalls haben Sie passend zum diesjährigen Gastland Niederlande und Flandern auch eine belgische Autorin ausgewählt, um uns ans Herz zu legen. Lise Spitt heißt sie und ihr Roman Der ehrliche Finder, der ist in ihrer Heimat schon stürmisch gefeiert worden, gefällt auch Ihnen anscheinend gut, Herr Altwicker.
Das ist tatsächlich eine wahre Sensation, dieses kleine, zarte Buch von 120 Seiten. Und das hat vor allen Dingen was mit der Erzählperspektive zu tun. Die könnte nämlich nicht intensiver sein, nicht direkter. Wir lesen das aus der Perspektive des Protagonisten Jimmy. Jimmy ist ein belgischer Junge, der lebt auch in Flandern, der wird so 12 Jahre alt sein. Der lebt in gesicherten Verhältnissen, der hat alles, kann man vielleicht zusammenfassend sagen, außer einem Freund. Und dann kommt in seine Klasse Tristan, ein gleichaltriger Junge, ein Flüchtling, Kind aus dem Kosovo. Die Geschichte spielt so in den 1990er Jahren. Und Tristan, der besitzt logischerweise nach dieser Flucht nichts mehr. Der könnte aber Freundschaft bieten. Und das ist, wie ich finde, eine ideale Voraussetzung für einen guten Roman. Aber Achtung, Lise Spitt wäre nicht Lise Spitt, wenn sie uns nur eine Geschichte des Glücks erzählen würde. Und so 20 Seiten vor dem Ende, da wird Tristans Familie ausgewiesen und die beiden Jungs schmieden einen Plan, der das verhindern soll. Das ist eine Geschichte von einer Meisterin des Erzählens, denn der Schluss, der lässt Raum für Hoffnung und Verzweiflung beim Leser.
Der ehrliche Finder, der Roman von Lise Spitt, jetzt in deutscher Übersetzung bei S. Fischer erschienen. Kommen wir jetzt zu einem Sachbuch, Herr Altwicker, aus Spanien mit diesem wunderbaren Titel, wie ich finde, Kleiner Atlas der Leuchttürme am Ende der Welt. Das klingt ja schon verheißungsvoll nach großer, weiter Welt. Was ist das für ein Buch, Herr Altwicker? Ja. Vom Autor José Luis González Macías.
Ja, das ist vor allen Dingen erstmal was für Leute, die bibliophil sind. Also das ist haptisch wunderschön, das nimmt man gern in die Hand. Das ist toll illustriert und gleichzeitig ist das so ein Buch, mit dem man auf jeder Party glänzen kann, weil es natürlich eine Ansammlung von unnützem Wissen ist. Es ist aber vor allen Dingen auch ein Buch, das zum Traumreisen einlädt, denn Macías stellt uns 34 Leuchttürme rund um die Welt vor in diesem Buch und dass Leuchttürme so einen Reiz haben, das weiß man selber im Urlaub, man geht da immer hin. Man denkt sich, was haben hier früher wohl für Menschen gelebt? Und das ist ja eine Arbeits- und Lebenswelt, die in unserer Gegenwart gar nicht mehr so präsent ist. Also es gibt immer weniger Leuchtturmwärter, die da beruflich wirklich vor Ort die Stellung halten. Und solche Geschichten hat Macías herausgesucht, 34 an der Zahl. Da geht es natürlich unter anderem um einen Leuchtturmwärter, der das Augenlicht verliert, der blind wird und trotzdem die Stellung halten will. Meine Lieblingsgeschichte war die, wo eine Schreibmaschine auch dann noch die Tasten klappern lässt, als der Leuchtturmwärter längst verschwindet. verstorben ist, oder die Geschichte eines 12-jährigen Mädchens, das zum rettenden Engel unzähliger Schiffbrüche wird. Ich kann nur sagen, kaufen und träumen. Das ist wirklich wunderschön zum Verreisen im Kopf.
Und diese Leuchttürme, die sind dann in aller Welt, ja?
Genau, einmal rund um die Erde, genau.
Also, das Buch von González Macias, der kleine Atlas der Welt, Leuchtturm am Ende der Welt, jetzt auf Deutsch im Mare Verlag. Und zum Dritten hat der erklärte Krimi-Fan Mike Altwiger natürlich wieder was Spannendes ausgesucht. Doch das Messer sieht man nicht, heißt der neue Thriller der Autorin E.L. Callas. Bei dem Titel denkt man natürlich sofort an Brecht, Drei-Groschen-Oper, Mackie Messer, ne? Haifisch, der hat Zähne und so.
Ja, genau.
Worum geht es denn in diesem Buch?
Das ist ein Buch, das auch genau in dieser Zeit angesiedelt ist. Also wir sind 1927 in Berlin. Man spürt bereits, dass Veränderungen, also wirklich tiefgreifende Veränderungen im Raum stehen. Weltwirtschaftskrise, aber auch Faschismus deuten sich bereits an. Und es geht um Prostituiertenmorde. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Jack the Ripper, ist es natürlich unterm Strich auch. Aber das Spannende an dem Buch von Callas ist vor allen Dingen die Ermittlerin, die gar keine Polizistin ist, sondern eine junge Frau, Anna Esmar. Die ist schwarz, die boxt, das ist für die damalige Zeit natürlich eine Sensation, dass eine Frau in den Ringkampf steigt, und sie schreibt für ein drittklassiges Boulevardblatt als Journalistin. Und jetzt sieht sie natürlich ihre große Chance, über diese Morde zu berichten, vielleicht auch zu deren Lösung beizutragen. Aber was ich an dem Buch von Callas so besonders toll fand, war, dass es neben diesem Thriller eine Ebene gibt, wo wir das gesamte Panorama der 20er Jahre ausgebreitet bekommen. Und was die Autorin, und das macht einen dann schon auch nachdenklich im Nachwort noch andeutet, dass gestern, was wir da lesen, das ist nicht wirklich vorbei. 2008 gab es wieder eine Weltwirtschaftskrise. Wir hören jetzt auch wieder antidemokratische Töne in unserem Land immer mal wieder. Und dann bekommt man auf einmal Gänsehaut bei der Lektüre aus ganz unterschiedlichen Gründen, weil der Krimi gut ist, weil das zeitgeschichtlich toll ist und weil wir den aktuellen Bezug haben.
Ich frage mich immer bei Krimis, Herr Altwiger, ich meine, Sie sind ja wirklich ein Experte. Wie kommen Sie eigentlich da drauf? Es ist ja so, es erscheinen ja jeden Monat so viele.
Also hier war es tatsächlich so, dass ich mich mit jemandem aus dem Verlag getroffen habe, wegen eines ganz anderen Autoren, um da was zu besprechen, eine Veranstaltung zu besprechen. Und dann sagte der, wir haben eine kleine Sensation bei uns im Verlag. Und dann sagt mir natürlich ganz oft jemand, wenn jemand anruft. Und hier war es aber so, ich habe das mitgenommen, ich habe da reingelesen und man ist so nach 30 Seiten so in der Geschichte drin, dass ich alle rausgeschickt habe und gesagt habe, ich will jetzt lesen, lass mich in Ruhe.
Okay, und der Emmons Verlag, der hat doch das Messer sieht man nicht herausgebracht, den Roman von E.L. Callas. Und das waren sie, die Tipps von Mike Altwiger von der Buchhandlung Hans und Kröger aus Wiel in Nordrhein-Westfalen. Herr Altwiger, besten Dank und schöne Messe in Leipzig. Vielleicht sehen wir uns, ne?
Ja, das wäre schön. Bis bald, ne?
Also, bis dann, ne? Und diese Einladung, ja, genau. In Halle 2 sehen wir übrigens, wenn Sie Lust haben, vorbeizukommen. Und die Einladung gilt natürlich alle für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Logisch, die eine Reise nach Leipzig zur Messe planen. Ab Donnerstag senden wir live von morgens 10 an, praktisch den ganzen Tag bis abends. Immer die Lesart vorneweg. Also, wäre schön, wenn Sie vorbeischauen.